Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Auch im Kabel auf 92,7.
Hallo, willkommen beim anarchistischen Radio.
Ja, hallo.
Wir bringen heute einen Bericht über Südamerika, speziell Bolivien und Venezuela, was er dort so tut, aus über deren Sicht.
Zuerst einmal, wo liegt denn überhaupt Südamerika?
Südlich von Nordamerika.
Südlich von Nordamerika, gut.
Tu mal Musik.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Le tiene mezzi di mezzo sedi, tiene mezzo peso sotto, c'è pessimo in munici, la via, cara quando della scena si riesce in Mauritania, mi gira un po' di casi, la via che è un po'.
Zuerst unseren heutigen Schwerpunkt, zu unserem heutigen Schwerpunkt Südamerika. Ein Artikel aus der Zeitschrift Die soziale Hängematte, Nummer 4. Bolivarische Revolution Reloaded? Frage. Am 18. Dezember 2005 fanden in Bolivien die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Der erwartete Wahlsieg des Movimento al Socialismo mit ihrem Vorsitzenden Evo Morales trat ein. Die meisten bürgerlichen Medien stellen diesen Machtwechsel als ethnisch bedingt dar. Auf der einen Seite die Masse mit einer vorwiegend indigenen Basis, welche in den Anden im Westen des Landes beheimatet ist. Auf der anderen Seite die weißen Machthaber, welche hauptsächlich im reichen Osten beheimatet sind und im Falle eines Sieges der Masse mit Abspaltung drohen. Die stimmt aber nur zum Teil. Fakt ist, dass die indigene Mehrheitsbevölkerung, das sind 90% der Bevölkerung, vorwiegend in bitterer Armut lebt. Bolivien, als eines der an Bodenschätzen reichsten Länder in Lateinamerika, ist zugleich das ärmste Land des Subkontinents. Die ärmsten wiederum sind die Indios, hauptsächlich Aymara und Quechua. Der Konflikt allerdings, welcher nun als ethnischer Drittweltland-Konflikt dargestellt wird, resultiert aus verschärften Klassenkämpfen, welche bis heute unabhängig der Zuschreibungen Indio und Weiße stattfinden.
Die Vorgeschichte. Das an Gas, Zink, Erdöl und Gold reiche Land wird von einer kleinen Schicht hauptsächlich Weißer regiert. Demgegenüber existierte eine radikale Arbeiterinnenschaft. Im Jahre 1952 erkämpfte eine nationalrevolutionäre Bewegung eine neue Verfassung. Ein umfangreiches Verstaatlichungsprogramm wurde eingeleitet. Ein bisschen verkühlt. Der schon seit längerem erbittert geführte Klassenkampf steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Welle von Privatisierungen und Liberalisierungen, die seit den 80er Jahren stattfinden und in den 90ern intensiviert wurden. In den letzten 5 Jahren hat ein Drittel der Arbeiter den Arbeitsplatz verloren. Während Gelegenheitsarbeiten, Ausbeutungen und Lohnsenkungen in gleichem Maße angestiegen sind. Dies führte dazu, dass die traditionell militanten und zum Teil syndikalistischen Gewerkschaften ihre Massenbasis verloren. Dass sich nun diese freigesetzten Proletarierinnen zunehmend auf ihre traditionellen Strukturen und kulturelle Identität berufen, hat unmittelbar damit zu tun, dass diese nun anstatt in Fabriken, Raffinerien und Bergwerken zu einem großen Teil ihren Lebensunterhalt als Coca-Bauern, sogenannte Coca-Leros, verdingen.
Ja, dann wieder mal kurz Musik.
Llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo, siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Rumbo al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdida en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, de cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
zurück zu dem Bericht über Bolivien. Die Situation heute. Trotz oder gerade dieser Umstände wird der bolivianische Klassenkampf auch heute selbst organisiert und militant geführt. Es sind nun die Juntas, Vencinales, die Nachbarschaftsräte, die gewissermaßen eine Symbiose aus traditionellen indigenen Selbstverwaltungsstrukturen und modernem Syndikalismus darstellen, sowie die Sindikatos, die Gewerkschaften der Cocaleros, welche zu einem großen Teil die Kämpfe ausfechten. Im Jahr 2000 zwang die Coordinadora del Aguadel Cochamba, ein Zusammenschluss aus Arbeiter und Arbeiterinnen, Bauern und Bäuerinnen und Studenten und Studentinnen, einen US-Konzern in die Knie, als dieser die Wasserpreise drastisch erhöhte. Im Oktober 2003 lösten die oben erwähnten Aymara eine Revolte aus, als inmitten eines Protestes wegen eines Konflikts um die kommunitäre Justiz die Nachricht vom Verkauf bolivianischen Gases publik wurde. Der Aufstand pflanzte sich von den ländlichen Gemeinden des nördlichen Altiplano nach El Alto, einst ein Vorort von La Paz, nun eine selbstständige Metropole mit überwiegend indigener Bevölkerung, pflanzte sich der Aufstand fort, von wo er Mitte Oktober nach La Paz übergriff und das Regierungsviertel praktisch lahmlegte. Dieser Kampf dauert bis heute an und wird mit unterschiedlicher Intensität geführt. Auch 2005 wurden Ölfelder und Raffinerien besetzt, die Hauptstadt lahmgelegt und Polizei und Militär gegen Demonstrierende und Streikende eingesetzt. Es gab mehrere Tote. Das politische Regime befindet sich in einer Dauerkrise. Mehrere Wechsel an der Staatsspitze konnten die Situation nicht beruhigen. Glaubt man den Meldungen westlicher Medien bürgerlicher Prägung, erscheint nun Evo Morales, dessen persönliche Integrität hier nicht angezweifelt wird, und seine Maß als die große Hoffnung der Unterdrückten. Jener kündigte schon im Wahlkampf ein umfangreiches Verstaatlichungsprogramm an und spart nicht mit romantisierenden indianischen Gestos und der Beschwörung einer ureigensten bolivianischen indigenen Kultur, welche dem westlichen Egoismus überlegen sei.
Es bleibt aus anarcho-syndikalistischer Sicht zu befürchten, dass Evo Morales das schafft, woran sämtliche bürgerliche Machthaber gescheitert sind. Die Stabilisierung des politischen Systems in Bolivien, also weiterhin Ungleichheit, Unterdrückung und Klassenherrschaft, nur erstmals unter einer, in Anführungszeichen, linken Regierung. Unter einem indigenen Präsidenten, der zwar zweifelsohne geringfügige Verbesserung durchzusetzen in der Lage ist, die Klassengesellschaft aber nicht abschaffen wird und vor allem nicht kann. Es bleibt zu hoffen, dass die proletarischen Kräfte, unabhängig von War und Drugs, bolivarischer Revolution, Sozialismus mit indigenem Antlitz und lateinamerikanischer Achse des Bösen, ihren Weg der direkten Aktion und des selbstorganisierten Kampfes fortführen.
Ja, soweit ein Artikel aus der Zeitschrift Die soziale Hängematte.
Und ein bisschen Musik für die Revolution in Bolivien.
Was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo.
see me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come.
Ja, des Weiteren bringen wir einen Bericht aus der Zeitschrift, aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Direkte Aktion über die Situation in Venezuela. Dieser Artikel ist entstanden, nachdem der Autor mehrere Wochen in Venezuela verbracht hat und viele Gespräche mit venezolanischen Anarchisten und Anarchistinnen geführt hatte. Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in Venezuela. Die Jahre von 1910 bis 1930 werden oft als die goldene Ära des Anarchismus in Südamerika betrachtet, die aber an Venezuela vorbeigegangen zu sein scheint. Die Diktatur in Venezuela von 1912 bis 1934 und die begleitende Repression hatten zur Folge, dass die Mehrheit der anarchistisch orientierten Arbeiter und Arbeiterinnen aus Europa lieber in Länder wie in Argentinien auswanderte, wo es eine stärkere anarchistische Tradition gab. Aus diesen Gründen ist die anarchistische Bewegung in Venezuela relativ schwach im Vergleich zu einigen anderen Ländern in Lateinamerika. Anarchistische Strukturen tauchten in den 80er Jahren auf, als verschiedene Gruppen an den Universitäten aktiv wurden. Die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung im Ganzen fing ziemlich spät an, sich zu entwickeln. Vor 1930 hatten die Arbeiter und Arbeiterinnen kaum Einfluss auf die Politik im Land. Bevor 1930 Öl entdeckt und gefördert wurde, war Venezuela von der Landwirtschaft abhängig, insbesondere vom Kaffee, der die Hauptexportware des Landes war. Die Kaffeeherstellung konzentrierte sich auf bestimmte Regionen wie die Anden, Mérida, Maracaibo im Westen des Landes. Diese Gegenden wurden von den großen Caudillos. Caudillos sind Großgrundbesitzer und sogenannte Kaffeebarone, die diese Gegend beherrschten, auf die die Landarbeiter und Landarbeiterinnen existenziell angewiesen waren. Mit dem Kommen des Erdöls nahm die Kaffeeherstellung drastisch ab, aber die Caudillos schafften es, ihren politischen Einfluss im Land zu behalten, insbesondere beim Militär. Von 1908 bis 1935 regierte der Diktator Juan Vicente Gómez das Land. Und 1946 gab es einen gescheiterten Versuch, die Demokratie in Venezuela einzuführen. Der erste demokratisch gewählte Präsident Venezuelas, Romulano Betancourt, wurde innerhalb von 8 Monaten durch einen Militärputsch gestürzt und Marcos Pérez Jiménez übernahm die Macht mit Hilfe der Armee und der US-Regierung. Erst 1958 wurde die Demokratie wiederhergestellt, als Admiral Wolfgang Larrazábal mit der Unterstützung des Militärs Marcos Pérez Jiménez verdrängte und der linksgerichtete Romulo Betancourt mit seiner Partei der Demokratischen Aktion, die Aktion Democracia, die Wahl gewann. Nun war es möglich, Gewerkschaften zu gründen, die vor diesem Zeitpunkt illegal gewesen waren. Die neuen Gewerkschaften wurden von wurden vom Marxismus und von marxistischen Parteien stark beeinflusst und ersten Reihen der politischen Parteien. Die Linken verließen sich auf die Regierung als Mittel sozialer Veränderungen, was fehlende Autonomie innerhalb der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung zur Folge hatte. Gewisse soziale Verbesserungen waren wegen des riesigen Ölvorkommens im Land möglich. Deshalb ist der Verbrauch von Ölgeld, um die Bevölkerung zu beruhigen, nichts Neues. Und die gegenwärtige Regierung führt diese Tradition weiter.
Chavez, der Revolutionär. 1998 gewann Hugo Chavez Frias die Präsidentenwahl mit 56,2% der Stimmen. Seit dem Sturz von Pérez hatten sich die zwei Hauptparteien, Aktion Democracia und COPEI, die christlich-soziale Partei, in der Machtausübung abgewechselt. Sie teilten den Reichtum im Land friedlich und geschäftsmäßig auf. Keine der beiden Parteien hatte etwas davon, den ärmeren Bevölkerungsschichten etwas anzubieten. Hugo Chavez schaffte es, die zahlreichen kleinen Gruppen der Linken und die ausgegrenzten Armen zu vereinigen. Die Mehrheit der Linken unterstützten Chavez unkritisch, weil sie endlich die Möglichkeit sahen, an die Macht zu gelangen. Es wird behauptet, dass Chavez ein Revolutionär sei. Aber Chavez ist in erster Linie ein Regierungschef mit militärischer Laufbahn und keinen klaren politischen Plänen, außer einer vagen antiimperialistischen Grundhaltung. Seine Realpolitik dreht sich um Öl und Globalisierung. Beide sehr wichtig für Venezuela. Um sich auf dem internationalen Ölmarkt und auf der politischen Weltbühne behaupten zu können. Die Chavez-Regierung braucht die Globalisierung, damit sie Verträge mit den großen Ölkonzernen wie Chevron, Texaco, ABB, Daikoku und Statoil abschließen kann. Trotz einer antikapitalistischen Rhetorik hat Chavez den Öl- und Gaskonzernen riesige Gebiete in Venezuela überlassen. Zum Beispiel die Plataforma Deltan, große Ölfelder an der Küste von Venezuela. Es gibt zahlreiche andere Beispiele, wie die Unterzeichnung von Verträgen mit Royal Dutch Shell um Erdgas in Marshall Süd im Wert von ungefähr 2,7 Milliarden Dollar zu fördern. Oder das American Port Projekt mit mehreren Großkonzernen, um Kohle im Wert von ca. 60 Millionen Dollar in Zulia herzustellen. Ende Juli haben venezolanische und US-amerikanische Firmen eine Geschäftsrunde abgeschlossen, in der 249 Unternehmen geschätzte 624,5 Millionen Dollar aushandelten. Momentan sind US-venezolanische Geschäfte ungefähr 29 Milliarden Dollar wert, was Venezuela zum drittgrößten Handelspartner der Vereinigten Staaten in Lateinamerika macht. Trotz ihrer antiimperialistischen Rhetorik lieferte die Chavez-Regierung den USA während des US-Angriffs auf den Irak weiterhin Öl. 2003, das Jahr des zweiten Irakkrieges, war das staatliche Ölunternehmen, die PDVSA, der zweitgrößte Lieferant von Erdöl an die USA. Etwa 47 Millionen Barrel Öl im Wert von 330 Millionen Dollar erreichten die USA, was ungefähr 13% der gesamten Ausfuhr von Venezuela in diesem Jahr ausmachte. Trotz seiner Antiglobalisierungsrhetorik zahlt Chavez die Auslandsschulden an die großen internationalen Finanzinstitutionen pünktlich zurück. Chavez weiß, dass er, solange das Öl im Land weiterfließt, die Bevölkerung mit sozialen Projekten und revolutionären Parolen beruhigen kann. Obwohl die Armen einige kurzfristige Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Erziehung erlebt haben, gibt es bisher keine echten Änderungen der sozialen Strukturen des Landes, sondern nur neue Etiketten und neue Farben. Das Militär hat beträchtlichen Einfluss behalten und die Zahl der Militärs und Ex-Militärs, die Regierungsämter begleiten, hat unter Chavez sogar zugenommen. Momentan besteht das Chavez-Regime aus einem Zusammenschluss von Kommunistinnen und anderen Linken mit konservativen Militärs, Rechten und Opportunistinnen. Ein Phänomen, das nur als Chavismus bezeichnet werden kann. Die Opposition besteht auf der einen Seite aus Neoliberalen, Großgrundbesitzern und Rechten und auf der anderen Seite aus Sozialistinnen, Kommunistinnen und Anarchistinnen, welche sich feindlich gegenüberstehen, was die politische Lage weiter verkompliziert. Die libertäre Bewegung in Venezuela hat sich über die Frage gespalten, ob sie der Chavez-Regierung ihre Unterstützung gewähren sollen oder nicht.
Ja, wieder ein bisschen Musik.
Ja.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va.
La mentira,
mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira al amor, mentira al sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
Mentira
la tristeza cuando empieza, mentira no se va.
Mentira, mentira.
Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va.
Mentira,
mentira la mentira, mentira la verdad.
Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será, todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será, todo es mentira. Todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Todo es mentira, ¿por qué será? La mentira, mentira, la mentira.
No sé si el corazón te cayerona en aras de un tierno amor.
Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más. Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres
Gracias. Abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo.
Ja, weiter zu dem Bericht über Venezuela. Wer sind die wahren Anarchistinnen und Anarchisten? Trotz der Tatsache, dass die Kritikpunkte der Anarchisten und Anarchistinnen an Chavez ganz andere sind als die der rechten Opposition, werden erstere von den sogenannten Anarcho-Chavistas, Pro-Chavez-Anarchisten und Anarchistinnen beschuldigt, dass sie in die Hände der rechten Opposition spielen oder sogar die Rechten unterstützen würden. Leider finden viele dieser Auseinandersetzungen auf einer persönlichen statt auf einer politischen Ebene statt, ohne dass es zu einer echten Diskussion zwischen den verschiedenen Gruppen kommt. Die Anarcho-Chavistas behaupten, dass die traditionellen Anarchisten und Anarchistinnen keinen wahren Anarchismus vertreten würden, wenn sie gegen eine revolutionäre Regierung agieren würden. Der traditionelle Anarchismus seinerseits behauptet, dass die Anarcho-Chavistas keine Anarchisten und Anarchistinnen seien, weil sie eine Regierung unterstützen, was gegen die Prinzipien des Anarchismus verstößt. Mehr als ein paar Freundschaften sind wegen dieses Konfliktes zugrunde gegangen. Die traditionellen Anarchistinnen und Anarchisten, wie die El Libertario-Kollektive in Caracas, sind gegen alle Regierungsformen, weil diese nur ein Mittel der Unterdrückung sind und ihre Macht mit Gewalt verteidigen. Nach Meinung der Anarcho-Chavistas ist die Chavez-Regierung das geringere Übel, insbesondere wenn Mensch sie mit der Regierung des Nachbarlandes Kolumbien vergleicht, welches von dem ultrarechten Präsidenten Alvaro Uribe regiert wird. Die Anarcho-Chavistas glauben, dass die gegenwärtige Lage und die Akzeptanz der Chavez-Regierung es ihnen ermögliche, sich unter die Bevölkerung zu mischen, um diese weiter zu radikalisieren. Die traditionellen Anarchisten und Anarchistinnen werfen den Anarcho-Chavistas vor, dass sie den Personenkult von Chavez nähren und die Regierung indirekt unterstützen würden und ihre Ideen eher einer marxistischen als anarchistischen Richtung entsprechen. Die Anarcho-Chavistas hingegen behaupten, dass es nicht der richtige Zeitpunkt sei, die Chavez-Regierung zu kritisieren und haben Angst davor, mit den Reaktionären in einen Topf geworfen zu werden. Da Chavez alle, die seine Regierung kritisieren, regelmäßig als Kontrarevolutionäre bezeichnet. Leider nützen Anhänger und Anhängerinnen der Regierung diese Spaltung aus, um den Anarchismus in gute und böse Anarchistinnen und Anarchisten zu teilen. Obwohl es im Endeffekt für alle Regierungen keine guten Anarchisten und Anarchistinnen geben kann.
Die Circulos Bolivarianos und Autonomie. Die abnehmende Autonomie und die zunehmende Abhängigkeit der Politik von Chavez könnte bedeuten, dass, sollte Chavez aus irgendeinem Grund seines Amtes enthoben werden, die bolivarianische Revolution, das heißt die Verbesserungen, die im Land stattgefunden haben, leicht rückgängig gemacht oder zerstört werden könnten. Von einem Menschen so abhängig zu sein, macht den sozialen und politischen Fortschritt schwach und prekär und läuft auf das Risiko hinaus, eine Diktatur entstehen zu lassen. Als Chavez an die Macht kam, betonte er die Wichtigkeit der Macht von unten. Die Gründung von zahlreichen Circulos Bolivarianos, politisch bewussten Gemeindegruppen in den Barrios, in den armen Vierteln, bestätigte diese Aussage und wurde anfangs wegen ihres freiheitlichen Charakters von der Mehrheit der libertären Bewegung als fortschrittlich begrüßt. Es schien tatsächlich, als ob eine Revolution von unten stattfände. Aber im Laufe der Zeit mischte sich die Regierung immer öfter in die Angelegenheiten der Circulos ein und versuchte, sie in chavistische Wahlwerbegruppen umzuwandeln. Das Risiko besteht, dass die Gruppen wie in Kuba zu Circulos da Defensa de la Revolution, Zirkel zur Verteidigung der Revolution werden, wie sie eben Castro zur Bespitzelung und Kontrolle der Bevölkerung verwendet.
Ja, wieder kurz Musik. Die Gewerkschaftsbewegung in Venezuela. Obwohl die anarchistische Bewegung ständig wächst, gibt es wegen der fehlenden syndikalistischen Tradition kaum Anarcho-Syndikalismus in Venezuela. Wie schon erwähnt, ist die Gewerkschaftsbewegung relativ jung. Die CTV, die Confederación de Trabajadores de Venezuela, zu Deutsch etwa die Konföderation der Arbeiter und Arbeiterinnen Venezuelas, wurde erst 1958 von den konservativen Parteien AD und COPEI gegründet. Die CTV wird im Stil der großen europäischen und US-Gewerkschaften hierarchisch geführt, auch vergleichbar mit dem ÖGB, mit geringer oder keiner Beteiligung der Arbeiterschaft. Die CTV arbeitete 2002 während des sogenannten Generalstreiks, der nichts anderes war als eine Aussperrung der Arbeiter und Arbeiterinnen, mit den Bossen zusammen. Chavez versuchte 1999 eine Alternative, die FPT, die Fuerzas Bolivarianas de Trabajadores, etwa bolivianische Kräfte der Arbeiter und Arbeiterinnen, aufzubauen, mit der er die CTV infiltrieren und die Organisation unter seine Kontrolle bekommen wollte. Sein Versuch ist gescheitert. Folglich wurde 2001 die UNT, die Union National de Trabajadores, gegründet, die parallel zur CTV existieren soll. Die UNT ist wie die CTV hierarchisch strukturiert und verhindert autonome Handlungen der Arbeiter und Arbeiterinnen. Zum Beispiel besetzten 2002 trotzkistische Mitglieder der UNT 9 ungenutzte Fabriken. Dieses Ereignis, das sich erst einmal positiv anhört, kann leider nicht mit den Fabriksbesetzungen in Argentinien verglichen werden, wenn die Besetzer nichts gemacht haben, ohne vorher die Regierung um Erlaubnis zu bitten, auch wenn dies bedeutete, wochenlang untätig herumzusitzen. Anstatt sich selber zu organisieren, zogen sie es vor, von der Regierung Krümel zu erbetteln.
Die Zukunft. Obwohl die Entwicklung einer unabhängigen sozialen Bewegung durch das Sich-Verlassen auf die Chavez-Regierung nicht gerade gefördert wird, wächst eine solche doch langsam heran. Besonders in den Bereichen Feminismus, indigenen Rechte und Umweltschutz. Drei Bereichen, die von der Regierung vernachlässigt werden. Die linke Opposition wächst, da immer mehr Linke enttäuscht werden durch die Oberflächlichkeit und die Richtung, die die bolivarianische Revolution anscheinend genommen hat. Obwohl das Chavez-Regime auf keinen Fall eine Diktatur ist, wie die rechte Opposition gerne behauptet, und wahrscheinlich demokratischer als die meisten Regierungen auf der Welt, ist es nicht möglich zu sagen, dass eine echte Revolution in Venezuela stattfindet, sondern nur, dass zahlreiche Reformen, besonders im Gesundheits- und Ausbildungswesen, vorgenommen worden sind. Obwohl ein Interesse am Anarchosyndikalismus als Alternative langsam wächst, werden wir, solange Chavez so viel Einfluss auf die Arbeiterinnenbewegung hat, in der nahen Zukunft keine beträchtlichen Entwicklungen sehen.
Soweit der Bericht aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Direkte Aktion. Und zum Schluss noch eine Ankündigung. Es wird im Sommer ein anarchistisches Sommercamp geben. Und zwar vom 14. bis 23.07.2006 in Ostösterreich. Dazu aus der Ankündigung. Wir versuchen mit diesem Camp die Vernetzung zu unseren Freunden und Freundinnen in Osteuropa und in ganz Europa voranzutreiben und haben diesen Aufruf deshalb in die verschiedensten Sprachen übersetzt. Unser Ziel ist ein buntes Camp, das Grenzen, auch Sprachgrenzen überwindet und zu einem Austausch verschiedenster Gruppen und Menschen beiträgt. Wir möchten Eltern Lust darauf machen, mit ihren Kindern zu kommen. Auf dem Gelände gibt es viel Platz und Möglichkeiten, sich auszutoben. Und es wird auch ein Kinderzelt aufgestellt. Was dort gemacht werden kann und gemacht wird, ist Sache aller, die dort etwas tun wollen und tun. Nehmt Spielzeug mit oder Seile für eine Schaukel am Baum oder. Dabei ist es nicht nur Aufgabe der Eltern, sich um ihre Kinder zu kümmern. Wir sollten alle versuchen, auf Kinder und ihre Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Und lasst eure Hunde zu Hause. Einerseits ist eine größere Anzahl von Hunden mühsam, andererseits wollen wir Menschen mit Kindern die Teilnahme erleichtern. Außerdem ist das Gelände nicht umzäunt und geht direkt in den Wald über, in dem es Wild und Jäger gibt. Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.a-camp.info www.a-camp.info. Und Plakate und Flugis werden wahrscheinlich auch irgendwann folgen.
Ja, die Augen offen halten und schauen, was Flugis gibt.
Nochmal kurz zum Schluss Musik.
Vielleicht noch so eine kleine Anekdote da aus Wien, also in Mitteleuropa sozusagen. Aber heute ist mir was ganz lustig aufgefallen mit der Straßenbahn, wie ich gefahren bin, dass so irgendwelche Leute so lustige Aktionen durchgeführt haben und bei einigen Sachen, eben wegen der Zweisprachigkeit in irgendeiner Ostsprache, so genau weiß ich nicht was für eine, also da was dazu geklebt haben. Ne? Bei meinem Twerter ist dazu geklebt gestanden noch Komposteri. Aus Übersetzung und dann war so im Notfall die Tür bitte von Hand öffnen, ich weiß nicht genau, Wodka. Also ein interessanter Ansatz, ne, für die Sprachenvielfalt in unserer vielfältigen Kulturstadt Wien.
Und das fällt in Wien generell auf, dass wenn irgendwo was hingeschrieben steht, dann ist es meistens nur mehr rassistisches Zeug. Vielleicht wäre es auch kein Fehler, dem einmal was Gescheiteres entgegenzusetzen.
Oder so einfach einen Witz hat und einen Sinn, ja.
Genau.
Und jetzt weiß ich, dass Entwerter Compostere heißt.
Genau.
Und man dachte, das hat immer was mit Komposten zu tun.
Genau. Das war's dann mehr oder weniger.
Ja, die Zeit ist eigentlich so gut wie um.
Dann.
Und da haben wir noch ein Lied, ein südamerikanisches.
Genau. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, mit Manu, ciao.